Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon nun der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder von der Uni Kassel. Guten Abend, Herr Professor.
Guten Abend.
Bild, Bams und Glotze, mehr brauche er nicht zum Regieren, behauptete einst Gerhard Schröder. Sie kennen bestimmt das Zitat. Wandelt Olaf Scholz jetzt medial auf den Spuren seines Amtsvorgängers?
Das kann man nicht sagen. Scholz ist jemand, der eher vorsichtig ist, der besonnen vorgeht, der die Dinge vom Ende her versucht zu denken und der eher in den Medienauftritten bislang zurückhaltend war. Das hat sich stark geändert durch den enormen Druck. Dieser Druck hat zu mehr Auftritten geführt, zu einem gewissen Getriebensein. Auf der anderen Seite hat man aber durchaus den Eindruck, dass er mit sich im Reinen ist, also auch mit seinem Stil und mit der Kritik, die er für diesen Stil in den letzten Wochen entgegennehmen muss.
Wie würden Sie diesen Stil beschreiben? Sein außenpolitisches Schweigen kam in der Öffentlichkeit tatsächlich nicht gut an.
Na, ich würde erst mal sagen, Scholz ist im Gegensatz zu Schröder Ausdruck einer postheroischen Politikerexistenz, der sehr stark von der Verantwortungsethik getrieben ist und der alles daran setzt, keine große Symbolpolitik zu machen, keine große Kommunikation, sondern Konzentration der Kommunikation auf Ergebnisse. Und dieser Kommunikationsstil kommt in einer Zeit der überwältigenden Bilder an seine Grenzen, weil diese Bilder diktieren eine Emotionalität, eine Geschwindigkeit, eine Entschlossenheit, die diesem zurückhaltenden, minimalistisch-stoizistischen Stil durchaus in die Parade fährt.
Im Wahlkampf hatte dieser stoizistische Stil ja durchaus Erfolg. Muss der Kanzler jetzt im Amt seinen Kommunikationsstil verändern, damit er ankommt in der Öffentlichkeit und seine Politik vermitteln kann?
Also auf jeden Fall, weil er muss entgegen seiner Grundmaxime, sich weder zu beschweren noch zu erklären, muss er gerade erklären. Weil wenn er nicht erklärt, erklären andere. Und wenn andere erklären, dann wird von ihnen die Agenda besetzt. Und genau das muss er schon versuchen zu verhindern, ohne sich gänzlich zu verraten, ohne seinen Stil gänzlich zur Disposition zu stellen.
Am Wochenende, am 1. Mai, wurde Olaf Scholz, Sie haben es bestimmt auch gesehen, sehr laut bei einer Rede, scharfe Angriffe von seinen Seiten auf Kritiker seiner Ukraine-Politik. War das nach Ihrem Eindruck Ausdruck eines neuen Kommunikationsstils, um Leidenschaft zu demonstrieren? Oder ist dem Kanzler da ganz bewusst einfach der Kragen geplatzt?
Also zunächst mal würde ich sagen, Scholz hat natürlich auch eine durchaus variantenreiche Form der Kommunikation. Insofern ist das jetzt kein Unikat, was dort von ihm zum Besten gegeben worden ist. Und zum Zweiten muss man natürlich auch den Kontext sehen. Das war eine Rede vor freiem Himmel, vor einem emotionalisierten Publikum und er musste sich behaupten. Und damit hat er aber deutlich gemacht, dass er eben durchaus auch emotional, kämpferisch sein kann.
Wenn man zurückschaut auf die Anfangsjahre von Helmut Kohl oder auch von Angela Merkel, auch da gab es ja viel Kritik und auch Häme im Umgang mit der Öffentlichkeit. Lässt sich das jetzt vergleichen, diese Anfangswochen von Olaf Scholz mit den Anfangswochen von Helmut Kohl und Angela Merkel?
Na, zunächst mal muss man sehen, dass diese Regierung in einer Art und Weise von Anfang an herausgefordert worden ist, wie keine andere Regierung seit 1949 zuvor. Dann ist es aber richtig, man muss ein Verhältnis herstellen zwischen der Kanzlerschaft und der Gesellschaft. Und das braucht Zeit. Und diese Zeit, wenn man sie denn geschenkt bekommt, wenn man sie sich erkämpfen kann, die kann natürlich durchaus zu einer Akzeptanz eines durchaus eigenständigen Stiles führen. Wenn man zum Beispiel Angela Merkel, die ja auch sehr zurückgenommen war und sehr vor Symbolpolitik zurückgeschreckt hat, zumindest im Großen und Ganzen, dann hat sie ja doch aufgrund ihrer langen Kanzlerschaft, aufgrund ihrer enormen Erfahrung dann eine Credibility erhalten, die eben durch die Erfahrung, durch den Zeitlauf gegeben war. Und Scholz ist jetzt erst am Anfang. Insofern, der Anfang ist immer sehr schwierig. Man muss sich behaupten, man muss sich kämpferisch auch positionieren. Und die Leute müssen auch den Eindruck haben, dass diese Person sich nicht selbst inszeniert, sondern dass sie mit sich selbst im Reinen ist.
Stichwort Inszenierung, Herr Professor Schröder. Blicken wir auf die Opposition, blicken wir auf Friedrich Merz und seine angekündigte Reise. Wie sehr muss sich der CDU-Politiker den Vorwurf gefallen lassen, der Besuch in Kiew diene nur als PR-Auftritt?
Naja, zunächst mal muss man sehen, dass seine Zeit noch relativ jung ist, dass er bisher keine richtigen Punkte machen konnte, wenngleich er durchaus als Oppositionsführer das Maß an Veto- und Oppositionspolitik schon angewandt hat und insofern durchaus auch eine gewisse Stabilität in seine Fraktion hineingebracht hat, was man vorher so nicht unbedingt unterstellen konnte. Und zugleich ist dadurch, dass Steinmeier nicht fahren durfte und Scholz nicht fahren wollte, erstmal so ein Vakuum auch entstanden, was die Symbolpolitik der Ukraine betrifft. Und dass er das jetzt nutzt, ist natürlich ein Versuch, die innenpolitische Agenda vor den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen zu bespielen. Und seine Kritik, der Scholz sei zögerlich, sei zaudernd, sei nicht entscheidungsfähig, dem versucht er, die eigene Entscheidungsfähigkeit entgegenzustellen, was allerdings im Hinblick auf die nationale Saison durchaus problematisch ist und eigentlich eine Vorgehensweise, die in einer solchen international aufgekochten Stimmung nicht unbedingt opportun ist.
Sie sprechen die beiden Landtagswahlen an. Wie groß ist die Gefahr, dass jetzt diese Fragen von Krieg und Frieden, das Verhältnis zur Ukraine, das Verhältnis zu Moskau, zum innenpolitischen Profilierungen missbraucht werden?
Die Gefahr ist relativ groß, weil wir in dieser durch Krieg und Unsicherheit geprägten Zeit dann durchaus auch dazu neigen, eine komplette Moralisierung der ganzen Themen in Gang zu setzen. Das konnte man ja auch bei dem Emma-Aufruf und den Reaktionen darauf wieder feststellen. Und diese Moralisierung ist nicht gut, weil wir müssen schon unsere Interessen klären als Bundesrepublik Deutschland. Wir müssen handlungsfähig bleiben und das in der besonnenen Form, in dem Sinne, dass wir die Dinge vom Ende her auch bedenken.
Moralisierung von Politik, wie kommt das an bei den Wählern? Ist es klug, gerade diese Außenpolitik parteipolitisch moralisierend zu instrumentalisieren?
Durch die Bilder des Leidens, durch die Bilder des Grauens ist hier durchaus eine Einladung ausgesprochen. Da müssen wir doch schnell und entschieden handeln, da müssen wir etwas tun. Und wenn auf der anderen Seite ja keine wirkliche klare Gewissheit und Plausibilität vermittelt werden kann, wie die Dinge ausgehen, kann es schnell so eine Asymmetrie geben zwischen der Emotionalisierung auf der einen Seite und der Ungewissheit und Offenheit auf der anderen Seite. Und das wird zum Spielball des Parteienwettbewerbs, des Gesellschaftswettbewerbs. Und hier ist es schon sehr gut, dass wir einen Kanzler an der Spitze haben, der von sich aus sehr wenig dazu beiträgt, um diese Emotionalisierung voranzutreiben. Er muss aber auf der anderen Seite auch schauen, dass er die Agenda beherrscht. Weil wenn er die Agenda nicht beherrscht, dann werden die Bilder und die Emotionalisierung es tun. Und das ist eine durchaus gefährliche Disposition für die außenpolitische Neujustierung der Bundesrepublik Deutschland.
Also diese Kiew-Reise, diese Ukraine-Reise von Friedrich Merz ist für ihn durchaus eine Gratwanderung. Das kann auch nach hinten losgehen.
Absolut. Das kann insofern nach hinten losgehen, als man den Eindruck hat, dass jemand Honig saugen möchte aus der Emotionalisierung, aus dem Leid und sich selbst als einen entschiedenen Entscheider darstellt, wo er weder Entscheider ist noch kompetent ist in dieser Situation. Und insofern ist es reine Symbolpolitik, die auch für die bundesrepublikanische Aufstellung nicht gut ist, weil sie nach außen den Eindruck vermittelt, hier ist ein Machtvakuum. In diesem Machtvakuum kann der Oppositionsführer die Dinge an sich reißen. Wir hatten eine ähnliche Konstellation übrigens auch 2002, also im Irakkrieg, wo Angela Merkel nach Washington gereist ist und der amerikanischen Regierung als Oppositionsführerin konzidiert hat. Also wenn es nach ihr ginge, sie würde den Irakkrieg unterstützen.